Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Dienstag, dem 20. März. Ja, genau, der 20. Und das bedeutet, es ist Zeit für Trump Watch. Einmal im Monat schauen wir hinter die Kulissen des Trump-Theaters, nehmen Aspekte der aktuellen US-amerikanischen Regierungspolitik unter die Lupe, die andernorts nur wenig Platz erhalten. Und wir vergleichen die Politik von Donald Trump mit der Politik von anderen rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen weltweit. Heute im Bereich Militär und Militarismus. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst hat Katrin Hiss die News des Tages.
Der Berner Regierungsrat will nicht mehr Geld ausgeben für schwangere Geflüchtete. Zwei Mitglieder des Großen Rates hatten in einer Motion gefordert, dass die Gesundheitsversorgung von schwangeren Frauen in Asylzentren verbessert werden. Ebenso sollten die Kosten für Dolmetscherdienste im Krankenhaus vom Kanton übernommen werden. Als Vorbild dafür soll laut den MotionärInnen Hashim Sancar und Nathalie Imboden von den Grünen die Situation im Kanton Waadt dienen. Dort gibt es ein eigenes Gesundheitszentrum nur für Menschen, welche sich im Asylprozess befinden. Laut der Zeitung Der Bund hält der Regierungsrat ein solches kantonal finanziertes System jedoch nicht für zielführend. Auch seien die Kosten für den Kanton zu hoch. Dazu Motionär Hashim Sancar.
Wir sind nicht zufrieden, weil der Regierungsrat den Handlungsbedarf einsieht eigentlich. Aber aus finanziellen Gründen sagen sie, dass sie die Motion nicht umsetzen können. Und das ist empörend, weil es hier um Gesundheitswesen geht, um Vorsorge für asylsuchende Frauen geht. Und das kann man nicht einfach mit Finanzen begründen, obwohl der Kanton heute finanziell nicht schlecht dasteht, weil er immer Überschüsse macht.
Laut der Gesundheits- und Fürsorgedirektion kommen im Kanton Bern pro Jahr rund 200 Babys in Asylzentren zur Welt. Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde gestern verhaftet. Laut verschiedenen Medienberichten soll er während des Wahlkampfes im Jahre 2007 Geld erhalten haben vom damaligen libyschen Machthaber Muammar Gaddafi. Die Rede ist von mindestens 50 Millionen Dollar, das ist mehr als doppelt so viel, wie als Wahlkampfspende legal wäre. Der türkische Präsident Erdogan droht mit einem Angriff auf weitere kurdische Gebiete in Syrien und im Irak. Nach der Einnahme der kurdischen Stadt Afrin im Norden Syriens will Erdogan die Offensive weiter vorantreiben. Die Türkei werde Gebiete, welche von der kurdischen Miliz YPG gehalten werden, unter Kontrolle bringen, falls die irakische Regierung in Bagdad nicht selbst gegen die KurdInnen vorgehe. Gegenüber der deutschen Zeitung Die Zeit erklärte der Türkei-Experte Christian Brackel, Erdogan wolle wohl auch Möglichkeiten schaffen, um die rund 3 Millionen syrischen Geflüchteten, welche zurzeit in der Türkei leben, nach Syrien abschieben zu können. Mehr zur Situation in Afrin gibt es morgen in dieser Sendung. Das letzte männliche nördliche Breitmaulnashorn ist tot. Das Tier mit dem Namen Sudan musste eingeschläfert werden. Es lebte im Olpecheta-Reservat in Kenia und wurde 45 Jahre alt. Nun gibt es nur noch 2 Tiere derselben Spezies, eine Tochter sowie eine Enkelin Sudans. Breitmaulnashörner sind beliebt bei Wilderern. In Asien erhält man für das Horn des Tieres tausende Dollar. Und noch zum Wetter. Heute viele Wolken, wenig Regen möglich, bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Morgen Mittwoch wechselnd bewölkt mit einer kräftigen Brise bei rund 3 Grad. Am Donnerstag gibt es dann einige Sonnenstrahlen. Es bleibt jedoch kühl bei maximal 4 Grad. Aufs Wochenende hin dann zunehmend sonniger bei bis zu 10 Grad.
Radl Info.
Bevor wir uns mit den Hintergründen zum 14. Amtsmonat von Donald Trump beschäftigen, gibt's etwas fürs Gemüt. Den Song «Ganz» von Lil Trump alias Phil Laude, einem deutsch-österreichischen Comedian.
Aha. Kofi Fee, Cowards.
Words.
Lil Trump. I've got big hands, trust me, they're huge. And I can grab a gun.
NRA Audio Network.
Teachers getting guns. Children getting guns. Everybody's getting guns. More guns, more peace, okay? Rednecks getting guns. Yankees getting guns. Everybody's getting guns. Except for black people, they don't. Can I make some more money here? From the NRA lobby, yeah. 30 million's like lottery. Give the school some artillery. You want more security? Give guns to everybody. You don't like this policy? Then suck on my Kofi Fee. Jesus getting guns. Buddha's getting guns. Moses getting guns. Did I forget anyone? No. Dick's getting guns. Pussy's getting guns. Asshole's getting guns. Donald's getting laid. Don't grab pussies, grab a gun. Grabbing a gun is fun. If you see a guy with one, you gotta get this shit done. You will never see me run, even though I got no gun. I would just kill the maniac with my bare hands. Walls getting guns, cats getting guns. My wink gets a gun. Even a gun should get a gun, right? Ivanka's getting guns, Melania's getting guns. Everybody's getting guns. Mexicans, you have to pay for the war first. It's all fake news, trust me. I didn't say I want teachers to have guns. I want everybody to have guns, okay? Because guns make the world a safer place. And because the National Rifle Association paid for my campaign. Lil Trump, say hello to my little friend.
Rabe Info.
14 Monate sind vergangen seit dem 20. Januar 2017. Damals begann Donald Trump, das nach wie vor wenigstens militärisch gesehen mächtigste Land des Planeten zu regieren. Nicht viel erreicht habe er bisher, so der Konsens in den meisten Medien stimmt nicht ganz, sagen wir vom Rabe Info. Denn hinter den Kulissen des Trump-Theaters bewegt sich einiges. Da grassiert Korruption, da werden Stellen besetzt mit Menschen, die sich von einem übersinnlichen Gott statt von der irdischen Vernunft leiten lassen. Da werden Entscheide gefällt, die noch viele Jahre heftige Nachwirkungen in der ganzen Welt haben könnten. Katrin Hiss hat die Ereignisse des letzten Monats zusammengetragen.
20. Februar. Gut eine Woche nach dem Amoklauf in Parkland, Florida, entscheidet sich das regionale Parlament dagegen, den Zugang zu Maschinengewehren zu erschweren. Dabei entschied das Parlament klar entlang der Parteigrenze. Alle RepublikanerInnen waren gegen eine Verschärfung, alle DemokratInnen dafür. In derselben Sitzung, nur eine gute Stunde später, wurde aber auch entschieden, dass Pornografie ein Public Health Risk sei, also eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit, und dass man Maßnahmen treffen müsse, um Jugendliche davor zu schützen.
Pornography is being declared as a health risk, at least it is here in the state of Florida. The State House of Representatives approved a resolution for this yesterday. The goal, they say, is to protect Floridians, especially teenagers, from any kind of adult content.
22. Februar. Das Parlament von Florida, welches gerade vor wenigen Tagen entschieden hat, die Regeln beim Waffenkauf nicht zu verschärfen, scheint eine andere Strategie fahren zu wollen im Kampf gegen Schulmassaker. Es entscheidet, dass ab sofort an jeder Schule prominent «In God we trust» angeschrieben sein muss. Zu Deutsch: Wir vertrauen in Gott.
23. Februar.
Laut dem Fernsehsender CNBC bezahlt die Republikanische Partei seit dem letzten September eine monatliche Miete von $37,000, um ein Büro im Trump Tower in New York benutzen zu dürfen.
24. Februar.
Klimawandelleugner und Vorsitzender der Umweltbehörde Scott Pruitt sagt in einem Interview gegenüber dem Christian Broadcasting Network, dass seine religiösen Überzeugungen Grundlage dafür seien, dass er weiterhin die Kohleindustrie unterstützen werde.
26. Februar.
Das FBI startet eine Untersuchung dazu, ob russisches Geld zur Waffenlobbyorganisation NRA geflossen sei während des Wahlkampfes. Geld, welches dann wiederum der Kampagne von Donald Trump zugute kam.
In den USA ist es verboten, Geld aus dem Ausland für den Wahlkampf zu verwenden. Nun besteht der dringende Verdacht, dass ein russischer Businessman, welcher dem Kreml nahesteht, über die NRA der Trump-Kampagne Geld zukommen ließ. Im letzten Wahlkampf gab die National Rifle Association NRA über 50 Millionen Dollar aus.
27. Februar.
Der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, verliert seinen sogenannten Security Clearing-Status. Ab sofort hat er keinen Zugang mehr zu Dokumenten, welche als Top Secret eingestuft wurden.
President Trump's senior advisor and son-in-law now has reduced access to classified information after his security clearance was downgraded. Jared Kushner is authorized to access information only at the lower secret level.
28. Februar.
Der Vorsitzende der Nationalen Sicherheitsbehörde NSA sagt bei einer Befragung durch den Senat, seine Hände seien gebunden, um vorzugehen gegen eine erneute russische Einmischung in die Parlamentswahlen vom kommenden November. Er habe von Präsident Trump bis anhin keinen Auftrag bekommen, eine solche zu verhindern, dies obwohl das Parlament dafür 120 Millionen Dollar vorgesehen hatte. Ohne Anweisung des Präsidenten dürfe er nicht handeln. Hope Hicks, Kommunikationsbeauftragte des Weißen Hauses, kündigt ihren Job. Einen Tag davor wurde sie vom Sicherheitsausschuss während 8 Stunden zu der Rolle Russlands in den Präsidentschaftswahlen befragt. Dabei verweigerte sie meist die Aussage, gab aber auch zu Protokoll, dass sie öfters dem Präsidenten gegenüber Notlügen erzählt, um ihren Job überhaupt sinnvoll machen zu können.
1. März.
Die New York Times deckt auf, dass die Firma von Jared Kushner 2 Kredite über mehrere 100 Millionen Dollar erhielt. Dies, nachdem er sich mit Vertretern von Apollo Global Management und der Citibank im Weißen Haus getroffen hatte. MSNBC greift die Geschichte auf.
In November, Apollo lent $184 million to Mr. Kushner's family real estate firm, Kushner Companies. An even larger loan came from Citigroup, which lent the firm and one of its partners $325 million. That loan was made in the spring of 2017, shortly after Mr. Kushner met in the White House with Citigroup's chief executive, Michael Corbat.
2. März.
Donald Trump kündigt an, Strafzölle auf Aluminium und Stahl zu erheben. Er verspricht sich davon höhere Profite für die einheimischen Konzerne in dieser Branche.
Expertinnen und Expertinnen befürchten jedoch, dass die teureren Stahl- und Aluminiumpreise der US-Wirtschaft höheren Schaden verursachen werden als die zusätzlichen Einnahmen durch die Strafgebühren. Sogar aus den eigenen Reihen gibt es Kritik gegen Trumps Plan, so sagt der republikanische Senator Orrin Hatch gegenüber MSNBC.
It's going to turn around and bite American citizens with much higher taxes, much higher costs.
3. März.
Wie der Guardian berichtet, hat der ehemalige Trump-Berater und Milliardär Carl Icahn Firmenanteile im Wert von $31 Millionen verkauft, nur wenige Tage vor Trumps Ankündigung, Strafzölle auf Stahl zu erheben. Die betroffene Firma Manitowoc ist dabei stark von Stahlimporten abhängig. Nach Trumps Ankündigung, Strafzölle zu erheben, verlor sie gestern an der Börse 5% ihres Wertes.
6. März.
Während einer langen Parlamentsfragestunde muss die Verkehrsministerin Elaine Chao zugeben, dass Donald Trump höchstpersönlich dafür sorgen will, dass sein wichtiges Infrastrukturprojekt in den Staaten New York und New Jersey nicht zustande kommt.
Das Gateway Project würde 30.000 Jobs generieren und dafür sorgen, dass die überlasteten Verkehrswege zwischen den beiden Bundesstaaten ausgebaut werden würden.
Nicht ganz sicher ist man sich über die Motivation von Trump, hinter verschlossenen Türen dieses Projekt zu blockieren. Manche ExpertInnen gehen davon aus, dass er damit Druck aufbauen will, um in einer anderen Sache Mehrheiten generieren zu können.
7. März.
Das US-amerikanische Handelsdefizit ist so hoch wie seit 9 Jahren nicht mehr. Das heißt, die USA haben im letzten Jahr deutlich mehr Waren aus dem Ausland eingeführt als ins Ausland verkauft.
Gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt scheint also Trumps America First-Strategie nicht wirklich aufgegangen zu sein.
8. März.
Der Sonderermittler Robert Mueller deckt auf, dass es ein geheimes Treffen gab auf den Seychellen zwischen einem Trump-Berater und Kreml-Vertretern, nur kurz nachdem Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Ziel sei dabei gewesen, einen geheimen Kommunikationskanal aufzubauen zwischen den beiden Regierungen.
Robert Mueller has, quote, gathered evidence that a secret meeting in the Seychelles just before the inauguration of Donald Trump was an effort to establish a back channel between the incoming administration and the Kremlin. Eric Prince, the founder of the private military company Blackwater, met with a Russian official close to President Vladimir Putin. A witness cooperating with Mueller has told investigators the meeting was set up in advance so that a representative of the Trump transition could meet with an emissary from Moscow to discuss future relations between the two countries.
10. März.
Laut dem Wissenschaftsmagazin Scientific American habe sich der BeraterInnenstab des Umweltministeriums EPA im letzten halben Jahr nicht einmal getroffen. Wie ein anonymes Mitglied des Gremiums sagt, sei dies klares Kalkül des Vorsitzenden und Klimawandelleugners Scott Breed. Dieser wolle sich erst wieder eine ExpertInnenmeinung einholen, wenn er genügend Posten mit eigenen Leuten besetzt habe.
13. März.
Trump entlässt seinen Außenminister Rex Tillerson. Unter Tillersons Führung haben 60% der KaderdiplomatInnen ihren Job gekündigt. Schon länger gab es Mutmaßungen darüber, ob Tillerson das Weiße Haus verlassen würde. Er gab selbst an, den Job nur angenommen zu haben, weil seine Frau ihm darum gebeten hat. Auch hatte er immer wieder andere Positionen vertreten als Trump. So suchte er zum Beispiel das diplomatische Gespräch mit Nordkorea, wohingegen Trump lieber über Twitter gegen dessen Machthaber Kim Jong-un schoss.
Tillersons Nachfolger soll CIA-Chef Mike Pompeo werden. Pompeos Nachfolgerin bei der CIA wird dessen Stellvertreterin Gina Haspel. Diese war vor rund 15 Jahren Direktorin eines Geheimgefängnisses in Thailand, in welchem nachweislich Insassen gefoltert wurden.
14. März.
Ein TV-Star wird zum Wirtschaftsberater. Larry Kudlow arbeitete für den Fernsehsender CNBC und wechselt nun ins Weiße Haus. Sein Vorgänger Gary Cohn ist vor wenigen Tagen zurückgetreten, womöglich da Trumps Strafzölle auf Stahl und Aluminium für unverantwortlich hielt. Larry Kudlow ist unter anderem dafür bekannt, dass er Mitte der Nullerjahre mehrmals ÖkonomInnen in seiner Sendung zu Gast hatte, welche vor einer Wirtschaftskrise warnten, dies aber immer wieder auf aggressive Weise abtat als unmögliches Szenario.
16. März.
Laut dem Bericht gäbe es 2 mögliche Gründe für diesen Anstieg. Auf der einen Seite kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und Gegnerinnen. Auf der anderen Seite sorge aber auch das aggressive Auftreten Trumps für eine gewalttätigere Grundstimmung in einer Stadt.
17. März.
Der stellvertretende Direktor des FBIs wird entlassen, dies nur 2 Tage, bevor er das Rentenalter erreicht hätte. Andrew McCabe wird somit nicht seine ganze Pension erhalten. Es wird vermutet, dass er seinen Posten abgeben muss, weil er die Untersuchungen zu Russland vorantreiben wollte.
18. März.
Wie die amerikanische Presseagentur AP berichtet, hat die Immobilienfirma von Jared Kushner im Jahre 2015 Papiere gefälscht, um BewohnerInnen leichter den Mietvertrag kündigen zu können. Mit diesem Deal verdiente die Kushner-Firma $30 Millionen.
Soweit die Chronologie der Ereignisse des 14. Trump-Monats. Bevor wir noch ein bisschen analytischer werden, gibt's noch einmal Musik. Auch die Trump-Beatles haben sich mit Donald Trumps absurder Waffenpolitik befasst und singen, ironisch, Give Teachers Guns.
Give Teachers Guns! Guns! Give Teachers Guns!
only one thing to do. Give a bunch of guns to teachers. Give all the teachers guns. The teacher walks in the class and sets a machine gun on the desk. She didn't get any sleep last night. She was up late grading tests. I can't foresee any problems with giving all the teachers guns. Give the teachers guns. AK-47's paid for all the substitutes. Nothing could possibly go wrong when every teacher has a gun. Give teachers guns. Instantly the problem solved. Give teachers guns. I'm gonna go play some golf. My Secret Service men have guns. Let's make them teachers too. They may not know much algebra, but they sure know. With giving all the teachers guns, give teachers guns, guns, give teachers guns.
Rabe Info.
Betrachten wir das Phänomen Donald Trump, finden wir immer wieder Parallelen zu anderen rechtspopulistischen Bewegungen. Zum Beispiel das typische Muster des Neoliberalismus. Staatliche Institutionen abbauen, außer das Militär. Trump will dort mehr investieren. Ja, Trump möchte sich am liebsten inszenieren wie ein Präsident vor 50 Jahren. Damals auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges verhalten sich Präsidenten und die Armee mit gigantischen Paraden. Heute machen das ja nur noch autoritäre Herrscher wie Putin in Russland, Xi Jinping in China und natürlich Kim Jong-un in Nordkorea.
Ja, eine große Militärparade, womöglich noch mit Anhängern, mit dicken Atomraketen, das gehört zum guten Ton eines Diktators. Diese Männer an der Spitze wollen damit zeigen, wie stark sie sind. Das passt. Nehmen wir Militarismus und Rechtspopulismus genauer unter die Lupe, zeigt sich tatsächlich praktisch immer das gleiche neoliberale Muster. Überall soll der Staat sparen, außer beim Militär. Kein Wunder wird das Militärdepartement, das heute VBS heißt, in der Schweiz seit über 20 Jahren von einem SVP-Bundesrat geführt. Die rechtspopulistische Partei der Schweiz ist denn auch immer eine starke Unterstützerin der Armee und sagt in der Regel Ja zu jedem Ausbauschritt.
In der Schweiz mit ihrer Milizarmee, wo theoretisch immer noch jeder Mann des Landes ein Militärangehöriger ist, ist Militarismus ja nicht nur eine Angelegenheit der RechtspopulistInnen, sondern eigentlich von allen bürgerlich-konservativen Parteien. Wie sieht das denn andernorts aus?
Selbstverständlich sind auch in anderen Ländern nicht nur rechtspopulistische Parteien armeefreundlich eingestellt. Aber wenn es um eine Verehrung des Militärs oder des Militärischen geht, da sind die RechtspopulistInnen oft außen vor. Zum Beispiel in Deutschland wird die Bundeswehr nicht in Frage gestellt von den großen Parteien. Aber die deutsche Mehrheitspolitik hält sich stark zurück, wenn es um die Vergötterung dieses Militärs geht. Nicht so die rechtspopulistische Alternative für Deutschland AfD. Einerseits fällt auf, dass viele ihrer Politiker Berufsmilitär sind, also direkt aus der Armee kommen. Andererseits äußert sich die AfD in ihrem Wahlprogramm äußerst militaristisch. Sie fordert wörtlich die Rückkehr der Bundeswehr zur Einsatzbereitschaft. Das ist ziemlich krass, denn das sagt eigentlich aus, die Bundeswehr soll wieder vermehrt angreifen können, statt bloß verteidigen. Außerdem fordert die AfD die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Und zahlreiche Exponenten und Exponentinnen der Partei möchten die Wehrmacht aus der Nazizeit rehabilitieren, also die militärische Vergangenheit Deutschlands beschönigen.
Militarismus äußert sich ja nicht nur in Form von Vergötterung des Militärs, sondern auch in der Inszenierung, also zum Beispiel in einem militärischen Auftreten mit Uniformen.
da üben sich viele rechtspopulistische Bewegungen in Zurückhaltung. Die meisten wollen ihre oft rechtsextreme Gesinnung kaschieren und sehen sich selbst als Teil der Zivilgesellschaft, also nicht des Militärs. Aber auch da gibt es Ausnahmen, vor allem in Osteuropa. In Ungarn hat sich die rechtsextreme Jobbik-Partei, immerhin die drittstärkste Partei des Landes, oft in Uniformen inszeniert. Oder in der Slowakei inszenieren sich der rechtspopulistische Politiker Kotleba und seine Volkspartei Unsere Slowakei gerne uniformiert.
Du hast es eben erwähnt, es gibt aber auch eine Tendenz bei rechtsextremen Bewegungen, sich klar von militaristischem Auftreten zu distanzieren. In Frankreich hat sich der Front National soeben umbenannt zum Rassemblement National, also weg vom militärischen Kampfbegriff Front zum Begriff Versammlung. Aus der Kampffront soll also ein Sammelbecken der Unzufriedenen werden.
Ja, stimmt. Nur wenn wir einen Blick in die Geschichtsbücher werfen, ist der Begriff Rassemblement ebenso belastet. Eine der französischen Parteien, die während dem Zweiten Weltkrieg stark mit Nazi-Deutschland kollaborierte, hieß Rassemblement National. Populär. Ich denke, Le Pen und Co. gehen einfach davon aus, dass ihre Anhänger und Anhängerinnen nicht oft in Geschichtsbücher reinschauen. Oder nur in solche, welche die Vergangenheit Frankreichs beschönigen.
Nicht nur die düstere Vergangenheit beschönigen, sondern auch die Gegenwart, tut heute unser Trump-Versteher.
Ich find's gut, dass der Trump jetzt auch Todesstrafe für Drogendealer will einführen. Das sollte man eigentlich hier in der Schweiz auch. Die Drogendealer, die Haschischdealer, denen ist ja zu verdanken, dass ganz viele Leute müssen sterben. Und darum ist es eigentlich ganz natürlich, dass die auch sollen zum Tod verurteilt werden. Ja, eigentlich können wir das auch gerade noch ausdehnen auf die, die den Kriminellen tun, Waffen verkaufen. Das löschen. Das wollte ich nicht sagen. Tönt es bitte löschen, das mit der Waffe. Das ist schon gut. Dann es löschen. Nur mit den Drogendealer. Ja. Haschisch und so, ja.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Radio Info vom Dienstag, dem 20. März. Unter www.trumpwatch mit einem Pünktchen zwischen T und CH gibt's alle bisherigen Trumpwatch-Sendungen zum Nachhören und die Videoclips der Songs der aktuellen Sendung zum Angucken. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem darüber, ob Zivilcourage gegen Rassismus lernbar ist. Mitgewirkt an dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mic verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.